Archivware.
Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2022.
Stimmt nicht, stammt diesmal aus dem Jahr 2016, aber
der immer noch ganz frisch ist.
Wir haben ihn dazwischen genommen, weil sich die Aussagen von Paul Schreier von damals nach den freigeklagten RKI-Files noch einmal höchst aktuell und interessant anhören. Wie heißt es so schön? Aktuell ist, was bleibt.
Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
De facto wird der Begriff Verschwörungstheorie heute vor allem benutzt, um Ansichten zu beschreiben, die nonkonform sind. Diese müssen dabei noch nicht einmal Theorien im eigentlichen Sinne sein. Es reicht der reine Dissens mit dem Mainstream. Mit diesem Zitat begrüße ich dessen Autor, nämlich den Journalisten Paul Schreier am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schmidt.
Sie glauben erstmal gar nichts, was Ihnen die Nachrichten vor allem über einen Terroranschlag vermitteln, oder?
Ja, Glauben hilft uns ja nicht weiter. Also man muss überprüfbare Informationen haben, die man nachvollziehen kann, die einleuchtend sind, und dann kann man sich eine eigene Meinung bilden, denke ich.
Mit Ihrem Vater, dem Schriftsteller Wolfgang Schreier, haben Sie die sogenannten Terroranschläge 9/11 aufgearbeitet. In welcher Situation haben Sie denn von diesen Anschlägen gehört und wie haben Sie damals darauf reagiert?
Ich habe damals davon erfahren, ganz normal wie alle anderen auch im Fernsehen, und konnte es natürlich erst auch nicht glauben. Ich war damals Mitte 20 und habe mich dann dafür interessiert, was sind die Hintergründe. Und so kam ich überhaupt dazu, in den Journalismusberuf einzusteigen.
In einer renommierten linken Drei-Monats-Schrift im Osjetski erschien bereits 2011 ein Beitrag von Ihnen über eine alternative Sicht auf den 11. September. 2013 erschien jetzt Ihre letzte größere Auseinandersetzung zu diesem Ereignis. Die heißt Faktencheck 9/11 und ist bei Kompakt erschienen. Und da geht's schon los. Ein Verlag, der ein bisschen scheel angesehen wird. Jürgen Elsässer ist Chefredakteur und streitbarer und schillernder Journalist, der sich von Kommunismus bis Antisemitismus schon einiges nachsagen lassen musste. Er gilt jetzt in manchen Kreisen als der klassische Verschwörungstheoretiker. Warum haben Sie bei ihm verlegt?
Zu dem Thema 9/11 gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, alternative Ansichten zu verlegen. Also ich schreibe vor allen Dingen für das Magazin Telepolis. Ich habe seinerzeit für Telepolis zum 5. Jahrestag der Londoner Anschläge einen Artikel geschrieben. Daraufhin hat sich der Jürgen Elsässer an mich gewandt und hat gefragt, ob ich so etwas nicht auch zu 9/11 machen kann. Das war damals 2010. Zu dem Zeitpunkt gab es das Kompaktmagazin noch gar nicht. Und ich habe da gern zugesagt, habe dieses Buch geschrieben. Und ich denke, wir müssen ein bisschen von dieser Sache wegkommen, Themen und Bücher danach zu beurteilen, in welchem Zusammenhang, in welchem Verlag sie erschienen sind und wer da noch verlegt, sondern uns einfach mal mit den Fakten und den Informationen konkret auseinandersetzen. Was steht in den Büchern drin? Da mag man im Einzelfall feststellen, dass ein bestimmtes Buch einem nicht gefällt oder dass man Fakten nicht seriös recherchiert findet. Bei anderen Büchern mag es anders sein. Mein Punkt ist eigentlich, dass ich mich dafür einsetze, die Dinge differenziert zu betrachten und nicht zu sagen, alles, was aus einem Verlag kommt, alles, was mit einer bestimmten Person zu tun hat, ist alles Unsinn. Das halte ich für sehr undifferenziertes Denken.
Nach dem Anschlag in Paris wird jetzt rasch politisch reagiert. Deutschland stellt sich militärisch an Frankreichs Seite. Und Sie nehmen die Berichterstattung, wie es Ihre Art ist, höchst kritisch wahr. Nicht nur Sie haben den Verdacht, die Anschläge sind den kriegerischen Handlungen vorgeschaltet. Kommen wir mal zu den Fakten. Was ist Ihnen an diesem Paris-Szenario verdächtig?
Was viele Menschen nicht wissen und was auch in den Medien nur sehr selten berichtet wird, ist, bei einigen der großen Anschläge der letzten 15 Jahre am gleichen Tag bzw. unmittelbar zuvor eine große Übung stattgefunden hat, bei der dann auch jeweils oft genau das geprobt wurde, was dann wenig später in der Realität geschah. Also mal konkret. Am Morgen des 11. September gab es eine große Übung, bei der eine Entführung von Flugzeugen durch das amerikanische Militär geprobt wurde. Das geschah gleichzeitig. Also während derselben Stunde, als die Entführungen stattfanden, wurde genau das auch geübt. Etwas Ähnliches passierte bei den Anschlägen in London 2005. Genau an dem Morgen, als die U-Bahn-Anschläge waren, also diese Sprengstoffanschläge in mehreren U-Bahnen, ist ja nun schon 10 Jahre her, genau am gleichen Morgen fand in London eine Übung statt, bei der genau das geübt wurde, also Sprengstoffanschläge auf verschiedene U-Bahn-Stationen. Und jetzt in Paris gab es das wieder, Also am Morgen der Anschläge, das war ja ein Freitag, am Freitagabend passierten diese furchtbaren Anschläge und am Morgen dieses Tages wurden wiederum ähnliche Anschläge geprobt durch Rettungskräfte. Und dieses Szenario, dass also am gleichen Tag etwas geprobt wird und dann wird es Realität, das lässt sich nachweisen, dass das bei 4, 5, 6 der großen Anschläge der letzten Jahre tatsächlich so passiert ist. Und mir und einigen anderen ist das einfach aufgefallen und ich denke, es ist an der Zeit, dass da mal öffentlich drüber diskutiert wird und überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass das so ist.
Was schließen Sie denn daraus? Also Sie sagen, das ist ein merkwürdiger Zufall. Was könnten denn die Ideen dahinter sein?
Also der Punkt ist erstmal, ist es ein Zufall oder ist es kein Zufall? Also wenn es einmal passiert, könnte man sagen, okay, wenn das jetzt nur in Paris gewesen wäre, gut, das ist vielleicht ein Zufall. Aber wie sich eben zeigt, ist das bei ganz verschiedenen Dingen passiert. Zum Beispiel war es auch in Norwegen bei dem Breivik-Attentat, als dieser Massenmörder also auf dieser Insel Utøya in Norwegen ganz viele junge Menschen erschossen hat, ist genau am Morgen des Tages genau dieses Szenario geprobt worden durch Polizeikräfte, ist auch offiziell eingeräumt worden durch die Behörden in Norwegen, allerdings relativ wenig berichtet worden darüber. Und nun ist eben die Frage, kann man das noch als Zufall bezeichnen, wenn man da 3, 4, 5 Fälle hat, oder ist das vielleicht sehr unwahrscheinlich, dass es sich dabei noch um einen Zufall handelt? Und wenn es keiner ist, muss man überlegen, was kann es sein? Da kommt man nun in den Bereich der Spekulation und da wird einem dann auch ganz schnell das Etikett Verschwörungstheoretiker aufgeklebt, wie das heute so üblich ist. Aber man muss schon mal darüber nachdenken, was könnte es sein. Und ich möchte einfach die Debatte anregen, ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich möchte einfach mal, dass ein Bewusstsein entsteht und man fragt, was kann dahinter stecken? Und natürlich kommt dann der Gedanke im nächsten Schritt, sind diese Attentate wirklich oftmals von denen verübt, wie es gesagt worden ist? Sind das unabhängig agierende islamistische Zellen oder spielen dort die Geheimdienste die ein oder andere Rolle? Gab es Vorwissen und so weiter? Das ist ein sehr komplexes, großes Feld, das wir jetzt sicher nicht in 3 Minuten abhaken können, aber zumindest muss darüber mal offen geredet werden, denke ich.
Mhm. Wenn Sie die Behörden oder die Geheimdienste damit konfrontieren, haben Sie da irgendwelches Feedback bekommen?
Dafür hat man natürlich jetzt zu wenig konkrete Anhaltspunkte. Also das wäre jetzt unsinnig, auch aus einer journalistischen Perspektive jetzt. Wie sollte das auch aussehen, einen Geheimdienst zu fragen, sind Sie daran beteiligt? So geht man nicht vor. Also es geht darum, dass man einfach mal ein Bewusstsein für diese Übungen schafft. Und ich kann auf das Beispiel 9/11 nochmal kommen, weil das ja nur am längsten her ist und am relativ besten aufgearbeitet ist von den genannten Anschlägen. Bei 9/11 war es so, dass der Fakt, dass es Übungen an diesem Morgen gegeben hat, überhaupt erst circa 3 Jahre nach den Anschlägen erstmals bekannt geworden ist. Vorher gab es darüber kein Wissen. Dann gab es erste Medienberichte, auch in großen amerikanischen Zeitungen. Und dann entstand ein öffentlicher Druck. Und dann im Zuge dieses öffentlichen Drucks kamen mehr Informationen nach oben. Weitere Informationen wurden geliefert und es konnte darüber diskutiert werden. Das heißt, solche Dinge sind ein Prozess, der auch nur im Zusammenhang mit den Medien funktioniert. Wir stehen da quasi noch ganz am Anfang.
Was seit einigen Jahren salonfähig ist, das sind kritische Ursachenanalysen für Kriege. Da geht es schon mal um kapitalistische Motivationen und Machtstrategien. Ich nenne da jetzt nochmal, wer den Wind sät, vom Zeitautor Michael Lüders oder der Fluch der bösen Tat, das Scheitern des Westens im Orient von Peter Scholl-Latour oder so. Da greifen jetzt auch Verlage wie Ullstein, Beck oder Bertelsmann hin. Wenn es jetzt darum geht, westliche Geheimdienste oder gar Regierungen für Terroranschläge mitzudenken, also den Tod in der eigenen Gesellschaft, das kann und will man nicht. Klar, die eigene Verunsicherung wäre ja gigantisch. Glauben Sie, dass schon aus diesem Grund weniger Journalisten die Recherche von solchen Themen aufnehmen?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, warum darüber relativ wenig debattiert wird. Also zum einen ist es wirklich so, dass viele Menschen sich das natürlich nicht vorstellen können, weil es ja ein erschreckender Gedanke ist, dass Geheimdienste der eigenen Länder in irgendeiner Form an solchen Anschlägen beteiligt sein könnten. Zum anderen, ich rede ja auch mit vielen Kollegen darüber und stehe im Austausch auch mit Kollegen, die, ich sage mal, im Mainstream arbeiten, also beim ZDF oder bei der Zeit oder bei anderen Medien, mit denen ich mich durchaus austausche dazu. Und mein Eindruck ist, dass bei diesem Thema, dass das sehr angstbesetzt ist, ja, also dass viele Leute auch Furcht haben, sich irgendwie abweichend zu äußern, weil sie natürlich wissen, dass das salopp gesagt ein Karrierekiller ist. Also wenn man sich mit solchen Themen wirklich auseinandersetzt und dazu veröffentlicht, dann wird man sehr schnell ausgegrenzt und das ist natürlich allen klar.
Das muss also diese infame Unterstellung bleiben und die dann, um nicht mehr so empört zu erscheinen, als Verschwörungstheorie abgetan wird? oder? Um dann nicht genauer hinsehen zu müssen?
Ja, das ist eben diese Sache mit dem Begriff Verschwörungstheorie. Also es ist wirklich leider so, dass mit diesem Etikett inzwischen sehr viele Themen belegt werden und das Ergebnis ist, dass darüber nicht mehr gesprochen wird. Also im Grunde ist es eine Art von neuen Tabus, die wir heute haben in unseren Medien und ich finde das sehr bedenklich, denn natürlich gibt es zu vielen Themen absurde, unsinnige Theorien, ohne Frage. Aber das Etikett Verschwörungstheorie von vornherein, diesen Themen das anzukleben, das führt uns ja nicht weiter. Das führt dazu, dass wir über viele Dinge gar nicht mehr öffentlich reden können. Und das kann ja nicht gut sein.
Also wenn wir heute auf die Welt blicken, scheint sie ja aus den Fugen und die Zusammenhänge sind für niemanden durchdringbar. Und jeder versucht, und das ist ja eine Überlebensstrategie, für sich eine Struktur zu finden, etwas einordnen zu können. Jetzt mal für Sie selber, wenn Sie an sich selber denken, welche Mechanismen wenden Sie denn zur Einordnung an? Können Sie erkennen?
Man greift natürlich auf seine eigenen Erfahrungen zurück. Man entwickelt seine Quellen, über die man sich informiert. Man hat ein Netzwerk von Kollegen, unter denen man sich gegenseitig informiert. Und ja, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung, also gerade wenn man sich mit Terrorismus befasst und das über 10 Jahre hinweg macht, dann hat man schon für sich Muster entwickelt und hat genug Faktenhintergrund, um Dinge kritisch einordnen zu können. Trotzdem bleibt vieles unklar. Und was halt wirklich wichtig ist, dass es Medien gibt, auf die man sich verlassen kann. Dass es Medien gibt, denen man vertrauen kann und deren Einschätzung und Urteilsvermögen man vertrauen kann. Und hier haben wir, glaube ich, jetzt ein großes Problem, auch in Deutschland, denn große Teile der Medien haben ja ein Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen. Und das ist wirklich ein Punkt, der sehr bedenklich ist und wo sich viele Medienmacher an die eigene Nase fassen müssen. Was ist da schiefgegangen? Warum vertrauen uns so viele Leute nicht mehr? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Debatte, die auch noch weitergeführt werden muss.
Die Medien werden von Menschen gemacht, die eine Stabilität brauchen, wenn sie sich dann über so ein paar Grenzen wagen. Vielleicht liegt es, also jetzt Mutmaßung daran, dass die Arbeitsplätze so unsicher sind, dass sie sich eben nicht etwas wagen. Also ein Mensch braucht eine Gemeinschaft und weil wir die Welt nicht verstehen, brauchen wir quasi eine Glaubensgemeinschaft. Und das sind einfach so ein paar gemeinsame Grundannahmen. Kann das sein?
Die wirtschaftliche Unsicherheit auch im Medienbereich spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle, denn die Lage dort wird immer prekärer. Die Anzeigeneinnahmen gehen zurück und es werden Stellen abgebaut. Letztens habe ich gelesen, auch der Spiegel baut irgendwie 150 Stellen ab, auch viele Redakteursstellen darunter. Also das ist ein großer wirtschaftlicher Druck, auch in dem Bereich. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Berufsehre, wenn ich es mal so nennen will, auch im Journalismus oder die Courage, die man aufbringen kann, steht natürlich auch in dieser Realität. Also wie sicher ist der eigene Arbeitsplatz? Aber trotzdem gibt es ja einen Berufsethos, an dem man sich trotzdem eigentlich zu halten hätte, würde ich zumindest mal hoffen.
Paul Schreier, Sie schelten die großen Medien und werfen ihnen vor, von Tabus und Denkverboten begrenzt zu sein oder gesteuert zu sein. Welche Tabus und Denkverbote meinen Sie genauer?
Ja, zum einen eben das, worüber wir jetzt ausführlich gesprochen haben, also den Verdacht des Staatsterrorismus, der ja in einigen Fällen inzwischen auch schon belegt ist. Dann gibt es andere Tabus. Also wir müssen ja nur gucken, bei den großen Themen, wie wird berichtet? Also wenn wir nur mal schauen, den Ukraine-Konflikt im letzten Jahr wurde aus der Sicht vieler Menschen sehr einseitig berichtet. Also Putin als der Böse generell in jeder Frage. Oder jetzt beim Thema Griechenland. Viele Menschen haben beobachtet, dass dieses Thema auch sehr einseitig wiedergegeben worden ist, dass dort die Regierung Tsipras Varoufakis als unseriös quasi dargestellt worden ist. Das Tabu in dieser Hinsicht besteht aus meiner Sicht darin, dass die Meinung, die vom Mainstream abweicht, ausgegrenzt und marginalisiert wird. Also es wird nicht fair gesagt, hier gibt es zwei Ansichten, die eine ist so und die andere ist so, bilden Sie sich Ihr Urteil, sondern es wird eine Interpretation, ein Blickwinkel ganz stark nach vorne gestellt und alles andere wird quasi abgewertet als dumm oder irrational. Und das ist eben auch eine Art von Tabu und eine Art von Einengung einer fairen öffentlichen Debatte, was sehr bedenklich ist, wie ich finde.
Da hat man immer das Gefühl, wenn man die Kritik im eigenen Land veröffentlicht, dann ist man der Nestbeschmutzer. In Ihrem letzten Buch »Wir sind die Guten – Ansichten eines Putin-Verstehers« fragen Sie, wie es kommt, dass dem Publikum kein komplexeres Bild zugemutet wird. Sie unterstellen, dass dahinter Geheimhaltung steht, beziehungsweise Manipulation. Gibt es denn für Sie den großen Plan oder sind es eher Kräfte, die sich messen?
Ja, also eine große Weltverschwörung glaube ich jetzt nicht. Da kann ich Sie beruhigen. Nein, es ist einfach, natürlich ist die Weltlage sehr komplex. Und auch wenn wir jetzt auf den Krieg in Syrien schauen, was dort passiert, ist sehr komplex. Es ist keine einfache Geschichte, hier auf der einen Seite ist der böse Diktator und auf der anderen Seite der freie Westen, sondern die Dinge sind komplizierter, die Dinge sind vielschichtiger, es gibt verschiedene Akteure, jeder verfolgt eigene Interessen. Sie erwähnten eingangs das Buch von Michael Lüders, Wer den Wind sieht, jetzt zum Nahostkonflikt. Das ist auch ein Buch, in dem der Autor zeigt, was da wirklich konkret sehr differenziert auch abläuft in der Region. Und gerade in Syrien ist ja interessant, dass überhaupt nicht berichtet wird, dass es dort im Hintergrund auch um Pipelines geht, die verlegt werden sollen und dass es konkurrierende Projekte geht. Eines wird von den Russen unterstützt, eines von den Amerikanern und dem Westen. Und das sind eben so Dinge, die in der Debatte nicht vorkommen. Und man muss nicht an eine große Weltverschwörung glauben, um zu verstehen, dass die Dinge sehr viel differenzierter sind, als sie uns oftmals präsentiert werden.
Mhm. Wie gehen Sie denn jetzt persönlich weiter vor? Sie haben Ihre Fragen, die Sie noch nicht stellen wollen, zu den Attentaten zum Beispiel. Bleibt jetzt bei Ihnen beim geschriebenen Wort oder haben Sie das Gefühl, man muss dann auch weitere Schritte gehen?
Na, ich bin Journalist, ne? Von daher bleibe ich schon beim geschriebenen Wort. Und es geht einfach aus meiner Sicht darum, Debatten anzustoßen, Debatten in Gang zu bringen. Wenn Dinge nicht berichtet werden, darüber zu berichten, darüber ein Bewusstsein zu schaffen, das sind alles Prozesse, ja. Also wir müssen ins Gespräch miteinander kommen, dass Foren entstehen, dass Öffentlichkeiten entstehen zu diesen Themen und dann können wir, glaube ich, auch uns wieder in eine positivere Richtung entwickeln. Aber es muss mehr miteinander geredet werden, auch über die Dinge, die nicht berichtet werden oder die nur am Rande in der Berichterstattung vorkommen.
Vielen Dank. Paul Schreier war das, freier Journalist, unter anderem für das Magazin Telepolis und Global Research und Autor verschiedener Sachbücher. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Schmidt.
Das war unsere Archivware aus dem Jahr
2016.
Immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10:30 Uhr bei Radio München.